So, liebe Kinder, schönen guten Tag zu Reisen, Reisen, der Podcast. Und bevor unsere neue Folge startet, hat die Chefin, wie wir sie nennen, auch noch unseren aktuellen Partner für die Folge dabei. Und der dreht sich tatsächlich witzigerweise so ein bisschen rein zufällig um das, worum es heute auch bei uns geht, nämlich um Skandinavien.
Dem ist tatsächlich so. Euer heutiger Partner ist nämlich dieser, der globale Streamingdienst. Die haben nämlich nicht nur Musik, sondern auch Hörspiele. Und in diesem Fall geht es um das erste dieser Originals-Podcast-Hörspiel. Das ist ein Krimi-Hörspiel, heißt Der Ausnahmezustand und spielt in Kopenhagen in Dänemark.
Nicht so weit weg von dem, was wir gleich machen.
Nee, und auch inhaltlich ist es gar nicht so weit weg von dem, was im Moment so los ist, weil es geht darin um Jugendproteste, um korrupte Regierungen, Auflehnung gegen die Klimakrise und alles Mögliche. Die Geschichte ist, dass ein Mädchen Suizid begangen hat und die Eltern von diesem Mädchen langsam zu ahnen beginnen, dass der Tod ihrer Tochter einen politischen Hintergrund hat. Die Besetzung von dem Hörspiel ist hochkarätig. Da sind Stimmen und Schauspieler aus Tatort, Resident Evil, Homeland, Lola rennt, Lindenstraße, ach, was weiß ich. Und ab dem 6. Juni sind die zu hören, die ersten beiden der insgesamt 8 Folgen. Und jeden Donnerstag folgt eine neue.
Krass, also auch so ein bisschen Fridays for Future, ein bisschen Skandinavien, ein bisschen Zukunft, ein bisschen Systemkritik. Könnte passen für eine lange Bahnfahrt oder einen Flug. Vielen Dank, jetzt geht's los.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wo immer ihr uns hört. Herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann, das ist der gutaussehende Mann mir gegenüber.
Und Michael Dietz, der noch viel besser aussieht als ich.
Das liegt, dass wir uns so Komplimente gegenwerfen, an den Kopf werfen, liegt daran, dass wir heute am offenen Fenster diesen Podcast machen. Draußen ist blauer Himmel, es geht Richtung Sommer 2019. Ja. Draußen zwitschern die Vögel. Wenn, keine Ahnung, mal ein Flieger vorbeifliegt oder ein Flugtaxi vorbeikommt, stört euch nicht dran. Denkt euch, ihr sitzt mit uns irgendwo draußen auf dem Balkon, auf der Terrasse. Und heute geht es nach Schweden, das habt ihr schon gesehen, das schreiben wir immer drauf. Bevor wir nach Schweden fahren, und zwar schön aufs Land in Schweden, haben wir noch ein bisschen Feedback von euch. Das wollen wir präsentieren, was so schön ist. Wir sind ja auf Instagram und auf Facebook, da könnt ihr uns immer schreiben. Da hauen wir auch immer die Bilder drauf und noch ein paar Infos zu den Folgen. Und tatsächlich, es kommt ganz viel Feedback, das freut uns sehr. Sollen wir mal Danke sagen?
Ja.
Danke.
Danke.
Für das viele Feedback. Es macht echt Spaß. Und wenn es ein bisschen länger dauert, irgendwann schreiben wir. Und wenn es zu lang dauert, schreibt nochmal und nochmal. Geht uns auf den Sack. Irgendwann schreiben wir dann auch.
Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Form von Feedback und versuchen dem auch gerecht zu werden.
Manchmal, Michael, sag mal was. Ja, manchmal bringen wir es hier unter.
Sag mal, such mal was raus. Du hast doch irgendwie bestimmt da jetzt.
Ja, Instagram. Ich habe bei Instagram gerade. Der Name ist so ein bisschen irreführend, German Hesse.
Oh, weißt du? Das finde ich ganz lustig.
Ja, German Hesse, aber ich muss drüber nachdenken und merke jetzt auch, ist ja ein Wortspiel.
Oder it's the German Hesse.
Ja, the German Hesse. Sie schreibt, es ist nämlich Sonja, sie schreibt, hallo ihr beiden, erstmal toller Podcast, ich fiebere jeder Folge entgegen. Danke. Daher kam es auch, wie es kommen musste, ich sitze gerade im Flugzeug nach Beirut.
Ach was.
Auslöser war die Folge zum Libanon, die mich nicht mehr losgelassen hat. Da wir jetzt gleich starten, kann ich nicht mehr schreiben. Bin sehr gespannt, was mich erwartet und natürlich auch auf die nächste Folge. Macht weiter so. Liebe Grüße, Sonja.
Ist das schön. Hallo Sonja, das ist ja toll. Ich hoffe auch, dass es dann da auch annähernd so schön war, wie wir es dort erlebt haben, beziehungsweise wie Michael es geschildert hat.
Ja, ich hoffe, ihr habt da viel Spaß und schreibt doch mal bitte, wenn ihr zurück seid, wie es euch gefallen hat.
Ja.
Ich habe noch was. Oder hast du auch was?
Nee, mach du mal.
Ja,
mach du mal.
Ich habe Philmun. Hallo Jochen.
Hallo.
Und Michael, hi. Ich finde euren Podcast unfassbar genial. Das unfassbar ist wahrscheinlich eine Anspielung.
Das ist wahrscheinlich eine Anspielung.
Weil wir dieses Wort so inflationär benutzen. Er sagt noch erfrischend, ehrlich und sympathisch. Vor allem die Ausschweifung beim Essen. Das geht jetzt vor allem an dich auch.
Das nehme ich im positivsten Sinne persönlich, mein Freund.
Ich würde mir gerne aber noch eine Art Zusammenfassung pro Land wünschen. Ja, können wir bald machen.
Zusammenfassung pro Land?
Ja, ich glaube so, dass wir vielleicht hinterher so ein bisschen noch so eine Zusammenfassung machen, so ein paar Tipps geben, was man dort machen kann.
Okay.
Ich sag mal so, wenn wenn ihr jetzt gerade hört, im Sommer 2019, wir basteln gerade so an noch so einer Landingpage im Netz, da kommt vielleicht bald was und dann haben wir noch mehr Informationen für euch.
Ja.
Kommt bald, guckt auf Instagram, Facebook, da werden wir das groß ankündigen. Und der Filmmund schreibt noch Grüße aus Frankfurt am Main.
Ach, guck mal einer an. Frankfurt dann am Main. Dann können wir uns ja vielleicht bald sehen, lieber Filmmund.
Ja.
Denn wir sind ja auf Tour und das unter anderem in Frankfurt.
Wie wir da immer so dezent darauf hinweisen.
Ich kann das mal kurz sagen, wo wir sind.
Ja,
hast du das schon gesagt? Wir spielen am 10.11. in Köln, am 10.11., am 25.11. in Frankfurt, in Manhattan, wie man so schön sagt. Am
26. Entschuldigung, sagt man das so schön?
Ja, das sagt man so, okay. Als Globetrotter.
Ja,
Am 26.11. In München, am 27.11. in Berlin, am 28.11. in Hamburg und am 3.12. in Dortmund. Will sagen, wir sehen euch da alle und wir freuen uns sehr oder wir würden uns sehr freuen, wenn ihr kommt. Ich glaube, es wird nicht schlimm und ich glaube, es wird sogar sehr angenehm. Wir hatten einen Auftritt bisher und der war wirklich schön.
Wir sind auch so Marketing-Experten. Ja. Ja, kommt vielleicht vorbei, es wird nicht schlimm.
Ja.
Andere so ding, 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 super geile Show, mega cool. Ja. Von uns kriegt ihr, wird nicht schlimm.
Ja, im besten Fall fühlt man sich danach besser als vorher.
Ja, das glaube ich aber auch.
Ne? Das sollte möglich sein. Daran werden wir alles setzen.
Wir hoffen auch, dass ihr euch jetzt gleich nach dieser Stunde etwas besser fühlt. Es wird nicht schlimm.
Das ist
unser neuer Claim.
Ich denke,
Reisen, der Podcast. Ja. Es wird nicht schlimm. Ja. Heute die neue Folge. Schweden.
Ja, Schweden. Michael, ich weiß ja, du hattest heute auch einen relativ üppigen Arbeitstag und bist ja momentan auch gut am Arbeiten. Deshalb dachte ich, ich bringe dir halt Schweden mit.
Ach, das ist schön.
Und
alter Schwede.
Ja, Junge, das hast du aber einen Lauf. Ja?
Jetzt habe ich aber einen Lauf. Ja. Jetzt habe ich einmal dieses peinliche Wortspiel. Jetzt ist es einmal getroppt. Weißt du, jetzt habe ich es nicht mehr so auf der Festplatte. Wenn ich Schweden höre,
du meinst, es ist jetzt raus Schweden. Und vorbei?
Ich sage das nicht noch einmal.
Na, wollen wir mal gucken, mein Freund.
Ihr habt Glück gehabt.
Es wird nicht schlimm. Wir schneiden ja nicht. Also ihr werdet es ja mitbekommen. Wir schneiden unsere Folgen gar nicht auseinander und schneiden da was raus oder so. Schweden. Schweden haben wir ganz bewusst in der Absprache vorher, mehr weiß Michael noch nicht, einfach Stockholm ausgespart. Also die Stadt, an die man vielleicht zuerst denkt, wenn man an Schweden denkt. Weil Stockholm irgendwann vielleicht nochmal eine eigene Folge wird. Stockholm ist eine tolle Stadt. Aber jetzt geht es erstmal um Schweden auf dem Land sozusagen, also was man dort noch so machen kann, die Natur in Schweden.
Denn alles außer Stockholm.
Alles außer Stadt fast.
Okay.
Also du meinst das, aber Schweden ist wunderschön und ich dachte jetzt so, wo wir, diese Folge erscheint irgendwie im Juni, also Anfang Juni, wo wir auf dem Sommer zu galoppieren und vielleicht auch schon fast drin sind und das ist eine wunderbare Zeit, nach Schweden zu fahren und wann auch immer ihr es hört, könnt ihr auch irgendwann anders diese Reise planen. Ich bin ein großer Schweden-Fan. Michael, ich fange mal so an, dir wird nicht verborgen geblieben sein in den letzten Jahren, in denen wir miteinander mehr oder minder freiwillig miteinander zu tun haben, dass ich aus Norddeutschland stamme.
Man hört es so manchmal so ganz dezent, wenn du sprichst.
Genau.
Ja.
Und als Norddeutscher ist es so, ich lebe ja jetzt in Köln, ne, da sitzen wir ja jetzt auch gerade und zeichnen auf. Und als Norddeutscher erkläre ich den Leuten aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel immer so, Skandinavien ist mein Holland, also was für euch Holland ist oder so. Also viele Menschen sind wahrscheinlich von euch in der Schule, in irgendeiner Freizeit oder so, da erstes Urlaubsland vielleicht in Holland ans Meer gefahren, sei es jetzt Belgien oder was auch immer.
Ja, es gibt ja immer, wenn man aus Berlin kommt, ist es vielleicht Polen oder oder die Ostsee. Ja. Ich komme aus der Pfalz, wir sind immer nach Frankreich, ins Elsass gefahren.
Guck mal,
die Münchner fahren nach Norditalien. Also ich glaube, jede Region in Deutschland hat so sein Nachbarland, wo man gerne hinfährt. Und NRW ist halt einfach Holland, also jeden, den ich hier auch kennengelernt habe, sagt, Holland, wenn schönes Wetter ist, weil es ist halt nur 2-3 Stunden weg und dann hast du Küste.
Genau, und für mich ist es Skandinavien natürlich in erster Instanz Dänemark, dazu werden wir auch in der Zukunft nochmal kommen, aber kurz danach kommt halt Schweden. Und letztlich habe ich einige Urlaube in meiner Jugend auch schon mit verbracht, war jetzt aber auch kürzlich nochmal da, nach Schweden zu fahren mit einem Freund oder mit mehreren Freunden. Und was man da wunderbar machen kann, ist halt seine Ruhe haben. Ich fange einfach mal mit folgender Situation an, die du dir vielleicht vorstellen kannst oder bei der du danach jetzt sagen kannst, wenn ich sie erzählt habe, so ob du dich da vielleicht auch mal hinwünschst.
Ich bin gespannt. Ich versuche zu träumen.
Also stell dir mal vor, absolute Ruhe. Ein leichtes Plätschern am Bug von so einem kleinen Paddelboot, ne? Also ruhige kleine Wellen oder gar keine. Der leichte Wind, die Wolken irgendwie über dir und mal hast du ein bisschen Sonne auf der Haut, es wird ein bisschen wärmer und mal wird es auch ein bisschen kühler, wenn die Sonne weg ist. Also weißt du, diese Art von Sommer, Spätsommer war es in dem Fall neulich, in dem es sehr warm ist in der Sonne und wenn die Sonne weg ist, wenn die Wolke da ist, ein bisschen kühler schon wird, ne? Also okay, wo die Sonne einfach eine Rolle spielt. Und du klapperst so langsam über den See, so das leise Rattern der Kurbeln von einer Angel zum Beispiel. Zum Beispiel das so manchmal, ja, weil sonst hörst du nichts.
Okay.
Und keiner spricht. Und also du sitzt mit einem Freund auf dem Boot und niemand spricht, weil einfach Ruhe ist. Jetzt nicht, weil es angespannt ist, sondern weil einfach man muss.
Geil, dass in dem Moment ein Moped bei uns vorbei
ist. Ja, toll. Stimmt. Ja, das gibt's da nicht.
Danke!
Ja. Also es ist wirklich Ruhe und sehr angenehm. Und ab und zu vielleicht einen Schluck Radler oder einen Schluck Bier, das du mit ins Boot genommen hast. Und du bist allein. Du guckst dich um auf dem See, der ist so von mir aus 1,5 Kilometer lang und 1 Kilometer breit. Also nicht riesig, aber okay. Und du bist allein und dieser See hat keinen Namen, weil Schweden so viele Seen hat, dass sie nicht alle benennen. In Deutschland wäre das ein Naherholungsgebiet, dieser See. Hier ist es so, dass du auf diesem See alleine fährst, ein bisschen angelst, ein bisschen rumpaddelst und du siehst von da aus, siehst du halt irgendwie in der weiten Ferne oder in der Ferne dieses Sees am Ufer, siehst du halt den Steg, an dem dein Boot lag, dein Ruderboot, wo es abgelegt hat. Vom Steg geht dann ein kleiner Rasenweg hoch und dann ist da dieses rote schwedische klassische Haus, dieses Holzhaus aus Schweden mit den weißen Brettern so am Rand und so. Und das ist aus irgendeinem Grund in dem Moment, und du kannst es gar nicht fassen, weil du dich fast total privilegiert fühlst, dein See. Du hast praktisch einen Privatsee, der aber nicht so deklariert ist, weil einfach an diesem Haus einfach nur ein, an diesem See nur ein Haus liegt. Und das ist das Haus, das du gemietet hast. Und da ist kein Mensch.
Wow. Das ist, also es ist auf der einen Seite, klingt das so voll nach Klischee, aber es gibt's wirklich, ne?
Das
also, und dass du dann wirklich dort allein bist und dann dir ein Haus über Airbnb oder irgendwie im Netz dann da gemietet hast für eine Zeit.
Es gibt diverse Sachen. Also du kannst es sicherlich inzwischen auch über Airbnb machen. Du kannst auch in Schweden natürlich sehr viel zelten. Dazu komme ich auch nachher noch. Das Haus, oft sind es so Privatvermieter. Es hat was sehr Uriges, wenn du im Netz nach Schwedenhaus guckst. Dann gibt es natürlich so klassische Ferienwohnungsvermietungen. Aber es gibt dann auch immer so kleine private Websites von so Leuten, die einfach von mir aus in Deutschland wohnen oder von mir aus auch in Schweden und dann einfach so 10 Häuser da haben oder so. Und die privat einfach seit Jahren oder Jahrzehnten vermieten. Kleine Familien oder so. Und wir haben es dann einfach, wir wollten eigentlich in dem Sommer, mein Kollege und ich wollten halt wieder mal zelten gehen. Wie gesagt, komme ich später noch zu, und Kanu fahren. Also wirklich Kanu fahren und dann jeden Tag an einem anderen Ort zelten. Das Wetter war dann halt aber nicht so gut, ließ sich so absehen. Also es war jetzt nicht fürchterlich, aber wir haben gesagt so, okay, komm, wir sind jetzt auch keine 20 mehr oder so. Lass mal gucken, ob es noch ein Haus gibt. Und dann gab es halt Last Minute, gab es halt noch eins der freien Häuser und das war halt das.
Also Last Minute kriegst du so ein Traumhaus irgendwo an so einem See und du bist da allein.
Ja, in dem Fall ja. Also das ist eher so die These, die wir oft beim Reisen haben, dieses so, wenn du es nicht versuchst, wird es nie passieren. Also Glück muss man herausfordern. Ja, Traumhaus ist auch relativ, weil es für mich war es ein Traumhaus. Für mich war es genau diese Flucht an diesem See, diese perfekte Größe von diesem See und dieses rote Haus da davor. Das ist für mich Schweden. So, ne? Wenn man reingeht, ist es jetzt nicht für alle ein Traumhaus. Es ist rustikal, würde ich sagen. Das heißt, es hat jetzt nicht diese es hat jetzt nicht 12 Whirlpools oder 3 Saunen oder so. Und das war auch ein Haus, das wirklich schon, das hatte eine Geschichte. Da waren Bilder von alten Familien drin, die wirklich so vor Jahrhunderten da gelebt haben und so. Es war ein sehr uriges Haus, hatte aber nicht den höchsten Wohnkomfort. Das heißt, wenn du da jetzt eine Hochzeitsreise, hätte ich da jetzt nicht hingemacht. Aber so, weil da will man dann vielleicht was anderes. Aber mit einem alten Kumpel oder von mir aus auch mit Freunden, das muss ja kein Kumpel, das kann ja Kumpelin sein oder was auch immer, kannst du da locker irgendwie eine Woche oder 2 Wochen verbringen und kannst die Zeit deines Lebens haben. Du bist halt allein und dann schläfst du halt mal im Bett, was ein bisschen knatscht, oder du schlägst mal auf dem Ausklappsofa oder so. Du bist ja eh die meiste Zeit draußen. Hm. Und in dem Sinne war es für mich ein Traumhaus mit dem Preis in Anführungszeichen, dass es jetzt nicht den Oberluxus hatte oder so. Weißt du? Und das ist so, das ist Schweden für mich. Das ist eine Version von Schweden. Und das ist möglich. Das ist möglich, wenn du von Deutschland aus. Meistens, wir sind natürlich mit dem Auto gefahren, also so ungefähr von Hamburg aus. Du kannst auch, wenn du 2 Wochen Zeit hast, kannst du auch mit dem Auto aus jeder anderen Ecke fahren und machst mal einen Zwischenstopp in Hamburg oder in Kopenhagen. Kannst oder du
irgendwo
so
zwischendrin übernachten. Es ja, genau. Sind ja viele schöne Sachen auf dem Weg. Hamburg, Kopenhagen.
Ja.
Und es gibt ja auch in Schweden, also man kann natürlich in Stockholm, kommen wir wann anders mal drauf, aber es gibt ja auch Malmö ist nett, Göteborg ist nett, also.
Tolle Sachen, ja. Und ja, du kannst auch, der Weg nach Schweden zu kommen ist auch in dem Sinne unterschiedlich, selbst wenn du mit dem Auto fährst. Es gibt inzwischen einige Brücken oder Brückensysteme, die über Dänemark natürlich führen, die man nehmen kann. Da muss man gar keine Fähre betreten. Früher war es nur Fähre, beziehungsweise man hat oft eine Fähre genommen. Du kannst aber auch bei Fähren sagen, ich fahre ins äußerste Nordende Dänemarks oder ungefähr ins äußerste Nordende und fahre 3 Stunden rüber nach Schweden. Du kannst aber auch über Nacht fahren. Du kannst ab Kiel fahren, du kannst ab sonst wo fahren und kannst auch eine Nacht mal auf einer Fähre verbringen. Völlig unterschiedlich. Der Weg dahin ist auch schön. Und was du dabei auch immer bedenken kannst, ist, dass der Weg auch deshalb schön ist, weil du spätestens ab Schweden dann natürlich auch relativ oft anhalten kannst und einfach da pennen kannst, wo du anhältst.
Ist Schweden das Land, oder verwechsel ich das jetzt, wo du eine Nacht überall pennen kannst, auf jedem Grundstück? Ist das Schweden?
Genau, das ist Schweden.
Ah, okay. Ich wusste irgendwas Skandinavien, aber ich war nicht sicher, ob das Schweden ist.
Genau, das ist dieses Jedermannsrecht, heißt das. Okay. Ich glaube, es heißt Allemanns retten oder so auf Schwedisch. Und das heißt, irgendwo halten, ein bis zwei Nächte im Zelt oder im Auto Feuer machen und pennen, ist erlaubt mit so ein paar Einschränkungen. Also 150 Meter weg von anderen Häusern. Also
ich darf mich nicht mit meinem, keine Ahnung, mit meinem Auto, mit meinem knatternden Auto in den Hof von jemandem stellen und da pennen, das nicht.
Genau, nicht auf Grundstücken, 150 Meter von Häusern weg und sowas. Und natürlich äußerste Rücksicht. Also der Grundsatz ist, Rücksicht nehmen, nicht stören und nicht zerstören. Mhm. Also das ist halt einfach das Jedermannsrecht auf den Zugang zur Natur. Darum geht's. Aber immer nur, wenn du sie mit höchstem Respekt behandelst. Und da gibt es viele Orte, an denen du das machen kannst. Also ich erinnere mich an Sachen, wir sind dann einfach schon relativ lange gefahren und haben gedacht, so, es wird so langsam dunkel oder denkt man so, jetzt können wir mal ein Päuschen machen. Und dann gibt es oft die Situation, dass du an irgendeinem dieser ganzen Seen, oder sind ja auch Seensysteme und so, kannst du anhalten und kannst da dein Zelt aufbauen oder im Autopen-Zelt ist dann irgendwie cooler. Und baust da auf, von mir aus wirfst du noch eine Angel aus oder machst einfach ein Feuer und schläfst da. Und es gibt kein Problem. Es gibt niemanden, der dich stört. Ja. Du störst niemanden. Man muss aber nur Rücksicht auf die Natur und auf seine Umwelt nehmen. Und auch natürlich Umwelt, wenn da jetzt andere schon zelten. Aber dich ganz normal, gesunder Mensch.
Man kann ja fragen, dürfen wir da auch? Genau. Und dadurch, dass die Schweden das ja wahrscheinlich auch selbst machen und alle kennen, ist das wahrscheinlich wirklich völlig unproblematisch. Man darf gar nicht höflich bleiben, aber nicht zu schüchtern sein, sondern sagen, okay, wenn das weit genug weg ist, und dann ist es okay. Oder klingelt man vorher, sagen wir, an einem Haus und sagt, hinten die Wiese gehört die zu euch, darf ich da zelten?
Also kannst du, glaube ich, machen, aber an welchem Haus hätte ich klingeln sollen? Da war kein Haus in der Nähe.
Okay.
Das heißt, es ist dann auch relativ deutlich, da ist ja relativ viel offenes Land noch. Mhm. Dass du da einfach da dich dann niederlassen kannst. Ich habe dann auch mal gedacht, na, kommt jetzt doch noch einer oder so. Man traut dem Frieden ja nicht.
Ja, wir sind auch gut erzogen, Jochen, wir zwei.
Ja,
ne? Also, geht so. Und, naja, schon, aber das, ich finde es schon seltsam, also, weil man das nicht gewohnt ist, dass man sagt, okay, ich, das merke ich so manchmal so das Deutsche in mir, dass ich so, ist das jetzt okay? Ist, ne? Also, dass man sich den Schritt da überwindet und sich da locker und leger macht, wie so ein Schwede halt, und sich nicht so viel Gedanken macht, wenn man den Respekt vor Natur und dem Eigentum der anderen
hat. Genau, das ist eine sehr unaufgeregte, gesunde Art, da einfach mit einer Sache umzugehen. Wunderbare Idee, wie ich finde, dieses Jedermannsrecht. Ja. Und was man, den Vorteil, den man auch natürlich sofort hat, wenn man mit dem Auto anreist, sowieso kriegt man ein Gefühl für die Größe eines Landes, also als anstatt, dass man fliegt oder so. Und wenn man zwischendurch hält und so, dann man hat einfach, man ist direkt in der Natur, es ist beschaulich, es ist schön, und manchmal, also ich habe oft, man sagt ja immer so, man will natürlich einen Elch sehen oder so.
Hast du?
Ja, aber der kreuzt dann halt deinen Weg. Also letztes Mal wirklich so auf der Hinfahrt abgehakt so ungefähr. Wir haben ja echt gesagt, okay, haben wir das auch noch erledigt, dann können wir noch mehr entspannen.
Bucketlist.
Okay. Weil er so über die Straße trottete und dann nochmal kurz guckt, ich habe ein fürchterliches Foto. Das werde ich nicht mal auf unseren Instagram- und Facebook-Kanal stellen, weil es wirklich ganz schlecht aufgelöst von weit weg. Ich konnte nur mein Handy kurz greifen, aber ich habe ihn gesehen. Und also ein bisschen so, als wenn wir überhaupt noch den Yeti gesehen. So sieht das Foto zumindest aus.
Ja.
Aber
warst du aufgeregt oder war das nicht geklärt?
Nee, wir haben uns einfach gefreut.
Okay,
also,
schön.
Also ich freue mich ja, bei Tieren bin ich ein bisschen aufgeregt, aber irgendwie fühle ich mich Tieren ja manchmal näher als Menschen. Mindestens da, weil es, glaube ich, auch mehr Tiere als Menschen gibt, weiß ich nicht genau. Aber es war einfach ein beruhigendes, schönes Gefühl. Und irgendwann bist du dann da.
Ist das, wenn man mit dem Auto da unterwegs ist? Ich denke jetzt gerade an die Elche, und deshalb gibt es ja, die Älteren werden sich erinnern, noch den Elchtest von diesem einen Auto. Muss man da, wenn man da fährt, auf die besonders aufpassen, weil so ein Elch ist ja auch groß. Also wenn man irgendwo in Afrika unterwegs ist mit der Karre, passt ja auch ständig auf. Gerade wenn es dunkel wird, dass der halt, also ich habe das schon erlebt, dass auf einmal hier in Deutschland ist es halt ein Hase, der so im Lichtpegel ist. Ich habe das in Namibia mal erlebt, da hast du auf einmal so einen riesen Zebra, was dich anguckt, und dann musst du vorsichtig fahren. Wie ist das in Schweden? Weil diese so Elche sind ja groß. Oder machen die das nicht mit Straßen, sind die schlau?
Ja, also unser ist über die Straße rübergegangen. Ich denke, wenn du da einfach aufmerksam fährst, dann ist die Gefahr so groß wie hier, dass du irgendwie ein Reh begegnet oder so. Okay. Also es hat jetzt für mich bisher keine große Gefahr ausgestrahlt. Es kann natürlich immer sein, dass du einen Wildwechsel hast und dann mal irgendwie leider was erwischt oder so. Es bringt jetzt wenig, glaube ich, dann irgendwie gegen Felsen zu heizen. Oder
ich glaube halt diese Schilder, diese Obacht-Elch-Schilder, die werden wahrscheinlich immer geklaut.
Die werden geklaut.
Die Touris klauen die doch wie die Rahmen,
oder? Die kleben ja, es gibt wahrscheinlich, die wurden wahrscheinlich mehr hergestellt. Als, naja, und dann fallen die Aufkleber auf den Autos und so. Ja, ja. Aber der, ich meine, wenn man das überhaupt als Tortur bezeichnen will, die Anreise, ich meine, ist schon eine relativ lange Autofahrt, dann ist die Ankunft umso schöner. Weil diese Momente der Ruhe, wie gesagt, ich habe gerade vom Zwischenstopp an der Bundesstraße geredet, ne? Also so, stell dir den einfach mal in manchen Teilen Deutschlands vor, finde ich jetzt nicht so beschaulich. Wenn du jetzt ankommst, ich bin jetzt mal wieder bei dem Haus. Übrigens eine grandiose Geschichte. Wir sind da gefahren und sind dann aus irgendeinem Grund zur Dämmerung ungefähr angekommen. Ne?
Ja.
Und dann zeigte, stand da irgendwie auf der Wegbeschreibung von dem Haus, das ist dann auch alles sehr niedlich, ist jetzt nicht so professionalisiert, weil es halt ein kleiner Verleih ist sozusagen oder eine Vermietung von dem Haus, stand so, ja, hier und da, dann links auf dem Feldweg, dann rechts, du fährst auch viel über Feldwege und so, das ist aber alles zu machen mit einem normalen Auto. Stand da so, jetzt müssen sie noch hier links und rechts und du weißt immer nicht genau, ob du so richtig bist. Hm. Dann kennst du dieses Gefühl, du denkst so, okay, jetzt könnten wir hier so sein und wenn es gleich was kommt, dann ist alles richtig, wenn nicht, ist alles falsch, dann weiß ich nicht mal, wo ich bin. Hast keinen Empfang mehr irgendwie fürs Navi und das Handy sowieso nicht, weil du absolut
Adventure.
Nichts
bist.
Ja, genau. Und dann kamen wir so an so eine Stelle, wo dann irgendwie eine Riesenpfütze war. Also fast schon, also nicht ein See, aber halt, es war eine Pfütze, weil du nicht wusstest, wie tief sie ist. Wo einfach nicht klar war, so ist die jetzt 10 Zentimeter tief oder 5 oder ist die halt so einen halben Meter tief und dann hast du halt ein Problem, oder? Und wir so, was machen wir denn jetzt? Da wurde dann so dunkel und dann so hin, haben uns das angeguckt und dachten so, ich weiß nicht. Ganzer Urlaub im Arsch, wenn die Karre voll läuft, dann bleiben wir da stecken und keiner hatte Bock und jeder wollte eigentlich nur das erste Bier trinken in der Hütte, beziehungsweise mein Kollege, ich trinke nicht so viel Bier, das würde er ja nicht so stehen lassen. Und dann haben wir halt geguckt und überlegt, haben gedacht, komm, wir fahren jetzt den anderen Weg. Also wir fahren jetzt zurück und von hinten ging es dann nochmal nichts ab und dann fahren wir halt zur Not einmal den größeren Weg, da waren zwei Wege beschrieben, das war der kürzere, da stand sie, ist so ein bisschen rougher, also ein bisschen ruppiger, den kürzeren, nehmen wir jetzt den anderen Weg. So, sind wir da rumgefahren, nochmal eine Dreiviertelstunde unterwegs und ich sag schon, pass auf, Alter, ich sag dir eins, wenn wir da ankommen und am nächsten Morgen die Sonne aufgeht, gehe ich auf die andere Seite den Weg hoch und guck, was da ist. Um es vorwegzunehmen, ich bin am nächsten Morgen aufgestanden, gehe aus der Tür raus, gucke mir erstmal die schöne Gegend an. Gibt es ein wunderschönes Video übrigens, stellen wir euch ins Netz, wie ich wirklich, ich habe wirklich gefilmt, wie ich aus dem Bett aufgestanden bin, weil ich dann ja im Dunkeln ankam letztlich und dann in der Sonne aufgestanden bin und schon ahnte, wie schön dieser See ist und bin dann halt raus direkt. Also ein tolles Video, also ich weiß, ich habe es selbst gemacht, man liebt seine Kinder selbst am meisten, aber es ist wirklich ein schönes Video. Und dann kommen wir halt aus diesem Haus raus und wir kamen von links sozusagen, wenn du zu Hause kommst, an dem Abend davor dann über die längere Strecke und rechts bin ich dann gegangen. Mhm. Geh so einen Berg hoch, 50 Meter, genau die Pfütze.
Im hellen, also ihr wart eigentlich schon
wir waren da. Im hellen zu sehen, nicht tief. Wir hätten eine Minute später, hätten wir das erste Bier aufreißen können.
Ihr seid ja auch Spezialisten, dann nimm mal so ein Stöckchen und guck mal.
Ja, wie du hättest das alles viel besser gemacht.
Ja klar, MacGyver und so, ich hätte euch eine Brücke da drüber gebaut.
Klar, du hättest alles gemacht. Du hättest auch noch Fische ausgesetzt und die werden auch noch eine Familie gegründet und du hättest auch noch gesessen.
Und die hätte ich geangelt. Toll. Aber das ist ja oft so, dass du halt solche Nummern hast. Und also ich kenne den Moment, dass du halt diese Beschreibung hast oder du bist total lost und dann zwei, drei Tage später kennst du natürlich diese ganzen Ecken, weil du da Brötchen holen fährst oder so. Und am ersten Tag ist es so, du bist vielleicht auch müde von der Fahrt und angestrengt und aufgeregt und freust dich. Und diese Melange führt dann halt zu sowas. Aber ist ja, ich finde ja so Scheitern-Geschichten und das gehört ja so ein bisschen dazu, sind aber lustige Geschichten, wenn man sie danach erzählen kann.
Ja, von es hat tatsächlich bei Instagram oder so hat uns ja auch jemand geschrieben, ich glaube, die hieß irgendwas mit Kim oder so, die war irgendwie, glaube ich, auf Van-Tour oder auf Bully-Tour irgendwo in Europa gerade, hat geschrieben, schön eure Geschichte vom Scheitern, weil wir irgendwas erzählt haben, wie wir gescheitert sind, das sei doch schön, naja, jetzt hast du wieder was. Also es war ich meine, um übrigens nochmal zu verdeutlichen, wie chillig Schweden dann ist in diesem Haus, ich war mit meinem Kollegen dann ja nur da, der hat diese Pfütze nie gesehen, weil der nie 50 Meter vom Haus weggegangen ist. Der ist immer nur zum Steg gegangen, ist ins Boot gestiegen oder ist halt geschwommen und war nie da oben. Er könnte noch heute noch behaupten, dass es gar nicht stimmt. Mhm. Wie dem auch sei, was ich sagen wollte, du kommst da abends an, alles dunkel und wirklich alles dunkel. Da geht es jetzt nicht um überall die Lichter aus, da gab es keine Lichter, die sonst aus waren.
Keine Lichtverschmutzung.
Das einzige Dorf war oder das kleinste, so ein paar, eine kleine Siedlung war 2 Kilometer weg, so, also um den See rum, dann ein bisschen weiter weg an so einem anderen See, der wahrscheinlich auch noch keinen Namen hat, weil die so viele Seen haben. Und das heißt, da ist nichts. Und was die Vermieter netterweise gemacht haben, war das Licht angelassen. Das heißt, wenn du relativ nah am Haus warst, hast du gesehen, da leuchtete Licht so drin. So ein warmes Licht. Also du kommst im Dunkeln an, oben der blaue skandinavische Nachthimmel, keine Lichtverschmutzung, wie du sagst, und drin so ein warmes gelbes Licht.
Denkst wow. Du schon,
alles gut. Und dann halt ein paar Sachen ausgeladen, irgendwie, wie gesagt, Bierchen oder Alsterwasser oder wie nennt man das hier, Radler oder so aufgerissen, hingesetzt, gar keine Mucke angemacht, weil es so schön ruhig war und ein bisschen was zu essen gemacht. Und ich stelle doch mal ein Bild von der Küche, von dem Haus rein. Das war alles sehr bodenständig, sehr robust, würde ich sagen. Wie sagt man so schön, urig, ne?
Ja.
Und
gemütlich.
Gemütlich, ja. Und haben echt einen schönen Abend gehabt, so irgendwie. Und das hast du in Schweden oft. Ich sage, jetzt reden wir jetzt nicht von meiner, ich will jetzt keine Kindheit verarbeiten, sondern das ist das Prinzip Schweden.
Ist das dieses, ist das dänisch oder schwedisch? Hücke? Ist es dieses Hücke?
Das weiß ich nicht.
Ja. Ich glaube, es ist dänisch, skandinavisch, ja. Aber diese Gemütlichkeit, diese ja. Bodenständigkeit, das Urige an ja. der Natur.
Und das Feuer dann, was man im Zweifel hat, wenn man auf der Fahrt dann hin eine Pause macht draußen, du warst viel draußen, bist viel rumgekommen, dann endlich die Ruhe und so. Dann merkst du irgendwann, wenn du runterfährst, da ist nichts. Weißt du, nicht so wie in der Stadt, wo halt einmal das Mofa vorbeifährt, sondern da ist einfach nichts. So viel Ruhe, dass du denkst, du hast fast einen Hörschaden. Dass du denkst, irgendwas muss kaputt sein.
Da muss man sich, glaube ich, auch, ich finde, an so viel Ruhe muss man sich immer auch so ein bisschen gewöhnen. Mhm. Wenn du nichts hörst.
Absolut.
Also vielleicht ja, die Leute, wenn ihr vom Land seid oder so, oder das Glück habt, irgendwo draußen zu wohnen, so für euch allein, kennt ihr das. Aber ich glaube, so Städter und so Stadtmenschen, weil es ist ja immer, jetzt schon wieder ein Moped da draußen.
Moped, ja, schon wieder.
Das Moped wurde präsentiert von Reisen, der Podcast. Ja. es ist halt ständig irgendwie Geräusch und ich finde es höchst irritierend. Ich hatte das auch schon so in Wüsten oder so, wenn du dann, genau was du sagst, runterkommst und dann denkst, irgendwas ist anders, irgendwas ist seltsam. Es ist schön, aber ich komme noch nicht so ganz klar. Und oft hat das damit zu tun mit Stille,
ja.
mit Ruhe,
ja.
kein Geräusch.
Ja. Und wie schön ist das? Bei mir ist es wirklich so, dass ich habe höchsten Respekt vor Ruhe. Also ich finde, ich finde es wunderbar. Aber es ist in dem Moment verstörend. Und das Krasse ist so, wenn du da ein bisschen Mucke anhast, also ein bisschen Musik hörst und die dann ausmachst und aufhörst zu reden, dann merkst du gerade, ich bin das Lauteste in mehreren Kilometern Umfeld. Du bist einfach stand schon laut. Also ich würde sagen, Stille ist, finde ich, sehr, hat was sehr Schönes. Und wir haben dann halt, wie gesagt, ein bisschen gelabert, ein bisschen gegessen, sind dann irgendwann eingepennt, nächsten Morgen aufgewacht. So. Und es gab halt, wie gesagt, diesen Morgen, bei dem ich dann wirklich rausgegangen bin.
Und ja,
dann
dieses, der Pfützengang da.
Ja, genau, der Pfützengang, aber mit dem wunderschönen, wie gesagt, also was für eine Szene. Für mich ist das so, dieses Video ist so, wenn mich Freunde auch aus Amerika oder woher fragen, was ist Schweden? Das ist Schweden, diese Minute. So, dieses Video, weil einfach da viel von dem drauf ist, was ich mit Schweden verbinde. Der See, das schöne Wetter und das Grüne und so und das Rote Haus. Es gab aber auch andere Morgen, ne, wo du dann einfach aufstehst. Ich war relativ früh wach immer. Vielleicht auch, weil die Belastung nicht so hoch war. Und ein Kollege hat immer ein bisschen länger gepennt und war dann wach. Und dann gehst du halt an diesen See und wie gesagt, wir waren da so Ende August, Anfang September. Und da setzt in Schweden schon langsam so der Herbst ein. Und so ein warmer Spätsommer oder halt so ein, ne, so Frühherbst. So. Aber es ist halt einfach ein bisschen früher schon kälter als bei uns, weil es weiter im Norden ist. Und dann kommst du halt raus und da liegt halt dieser Nebel auf dem See und du hast wieder, du stehst jeden Tag auf und immer wenn du dich umdrehst, hast du diesen See für dich allein und der strahlt natürlich eine Ruhe aus. Für mich strahlt Natur sehr viel Ruhe aus. Und es war relativ windstill, auch an vielen der Morgenen. Dann hast du einfach diesen tief hängenden Nebel und auf diesem See und alles ist still und nichts passiert. Vielleicht springt mal irgendwo ein kleiner Fisch oder so, du hörst nichts und dann zieht so langsam der Nebel weg und die Sonne gewinnt so ein bisschen und heizt das alles so ein bisschen auf. Da geht es nicht um Action, da geht es echt so um wirklich Entspannung und Ruhe. Und das ist schön. Also das ist wirklich, und weil jetzt ich in dem Fall, das geht natürlich auch so zweit oder so, aber weil mein Kollege noch nicht wach war, hatte ich einfach so ein, zwei Stunden halt so alleine und wo man in Deutschland dann gleich wieder, oder ich jetzt in dem Fall in Deutschland irgendwie schon wieder irgendwas machen würde oder jetzt könnte ich doch in der Zeit oder ich könnte ja schon mal.
Oder wenn du Empfang hast, sitzt halt am Handy.
Ja. Und das war nicht so. Ich habe natürlich ich hatte auch meine größere Kamera mit, habe ungefähr 380 Fotos von diesem Nebel gemacht, also völlig sinnbefreit, weil ich das irgendwie diesen Moment festhalten wollte, was natürlich nicht funktioniert. Aber Menschen machen das ja nun mal, ich ja auch. Und es waren fast so Schwarz-Weiß-Bilder, und das wurde okay. Dann zu so einem Farbbild, weil der Himmel wurde irgendwann blau, vorher war es ein bisschen dunkler und so. Und immer die schönen großen Tannen und die Wälder im Hintergrund. Einfach wunderbar. Und es hat sich dann, als mein Kollege dann wach war, haben wir dann irgendwie natürlich versucht, dieses Morgenritual einzuführen, wie sich das natürlich für gestandene Männer natürlich gehört, im See zu baden. So, ne?
Kalt?
So, Alter.
Ja. Wie kalt?
Ich mache gerade mal ein Zeichen von was sehr kleinem, oh, so kalt. Okay. Also es war ungefähr so, ne, du musst dir vorstellen, so der gestandene Mann wie ich, ne, du weißt ja, ich bin ja blanke Härte. Also,
du bist Rock'n'Roll, ja, hart, ja, harter Typ.
Muskulös, ja, autoritär und ich weine nicht, ich roste. Ne, also so irgendwie so läuft es bei mir.
Also du bist gebückt, du hast eine halbe Stunde gebraucht, um da reinzukommen.
Moment mal, mein Freund. Ja. Also ich bin da.
Wieso, weißt du, wieso, du hast wahrscheinlich, du hast so erst mit dem Fuß, oh scheiße, kalt, und dann hast du so ein bisschen Wasser so an die Handgelenke gemacht, dass dein Körper sich dran gewöhnt, das und mal, hier an den Hals,
still,
oder?
Sei
einfach war es so, die Haare so ein bisschen nass gemacht, dass der Körper sich so langsam dran gewöhnt, so war es. Das war genau so.
Alter, wir sind dahin, wir sind über diesem Steg und das haben wir dann zusammen gemacht. Und mein Kollege ist Schwimmer, ja? Also ja, er müsste es echt abkönnen, aber auch genau so eine Pussy wie ich. Wir sind da rein vom Steg, schöner Steg, dann auf so einen Stein, so zwei größere Steine irgendwie, die natürlich ein bisschen rutschig waren, Wasser schon am Knöchel, eiskalt. Eiskalt. Eigentlich war es schon abgestorben. Ne?
Schon blau, keine Farbe mehr.
Ich gehe so einen Schritt tiefer, so bis zur Wade, knapp Knie drin. Ich so, okay, jetzt ist mein unterer Teil des Körpers ist weg. So, also ich spüre einfach nichts mehr. Ne? Immer dieser schöne See, der glätzte Nebel verzog sich, die Sonne kommt zurück. Eine wunderschöne Szenerie, wunderschön. Ne? Und es war halt, es gehört zu jeder guten Shampoo-Werbung oder Rasierwasser-Werbung oder was auch immer, alles, wo halt Typen wohl wahrscheinlich gefragt sind irgendwie, gehörte jetzt diese Szene. Badehose an und dann rein und dann so bis zum Anfang der Badehose, also so Shortslänge, ne? Hölle. Dann irgendwann spielt natürlich auch der Bereich eine Rolle, der natürlich ein bisschen empfindlicher ist. Das war natürlich auch nicht schön, als das dann auch noch kälter wurde. Irgendwann stand ich so bis zum, wie heißt das, bis zum Anfang meines Rumpfes sozusagen im Wasser. Und es war so kalt. Ich bin diesen Moment durchgegangen, ja, tausendmal, bis ich da reinspringe. Jetzt, es war ja wirklich, du gehst dann so durch, okay, du musst dich einfach nur hinfallen lassen. Und dann wirklich der Kopf so, was ist, wenn ich einen Herzinfarkt kriege? Was ist, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt kriege, versteiner, eine Todesstarre kriege? Mein Kollege muss mich ganz aus Schweden nach Hause fahren. Wie soll das alles? Und bin das.
Man geht sein ganzes Leben geht ja, einem durch ja, den Kopf.
Es ist so.
Wenn man bis zum Schambein, ja, so heißt das, glaube ich, da ja, unten oben, ja, im Wasser steht. Ja. Und dann ist es ja wahrscheinlich so, habt ihr euch natürlich, wenn das jetzt so ein Jungsding ist, sorry, aber dann, ich gehe ja dann zurück, ich gehe ja wieder raus.
Genau.
Weil ich gehe ja wieder raus.
Ich nicht. Weil wir haben wir haben gesagt, das ziehen wir jetzt durch. Das Problem war, wir haben da fast eine Stunde gestanden. Wirklich, in der Zeit ist die Sonne sozusagen einmal so hoch. Hättest du einen Zeitraffer gemacht für die Sonne. Und dann irgendwann hat sich halt einer von uns fallen lassen. Man lässt sich ja noch fallen, muss ja gar nichts mehr machen. Dann fällt man so nach vorne. Dann strampelt man wie so ein Hund. Dann ist man halt im Wasser, irgendwie Schock, bla bla bla. Schwimmt so ein paar Meter raus und wieder rein. Und es ist wunderbar. Völlig wieder erwarten, lieber Jochen, war es total toll.
Und dann, wenn man so ein paar Minuten drin ist, geht's, ne?
Ja, es war jetzt nicht, ich bin jetzt nicht ewig, ich habe den See jetzt nicht abgeschwommen.
Aber die 14 Sekunden waren toll. Ja,
also wir waren da kurz drin, ne? Und sind da raus und das dann natürlich klar, ich habe mich gefühlt wie ein Typ, der mit dem Zahnstocher einen Elch erlegt hat, ne? Also ja, also ich bin, ne, unrasiert, ich bin ein Typ, ne, so egal, dann angezogen oder beziehungsweise T-Shirt drüber ins Zimmer rein, da zuckt dann so die ins Haus rein, da hat der Sonnenstrahl ist dann so reingefallen, da habe ich mir ans Fenster gesagt, den See angucken, mir das mal wieder eingepennt. Und,
Das ist das ist ja auch cool.
Und jetzt sind wir wieder beim Schwedenhaus Lebensgefühl, weil die Zeltnummer ist nochmal eine andere. Du hast dann ja auch Zeit und diese Kälte und diese Natur, die auch manchmal ein bisschen harsch ist sozusagen, ist ja jetzt kein brühwarmes Wasser oder so, aber dann das ist einfach ein sehr schöner Moment gewesen. Und das sind so die Momente, die für mich Schweden letztlich auszeichnen.
Oh, das hat aber schon Charakter. Also natürlich Natur pur. Wie ist es denn, ich suche gerade so ein bisschen Downer, ist auch so ja, klischee-mäßig, ich sehe Sommer in Schweden, kurzer Sommer, in diesen 8 Wochen, würde ich mal so sagen, ne, so wahrscheinlich so Juli, August, wo es da so warm ist, fressen dich da nicht die Stechmücken auf? Weil die haben ja nicht viel Zeit, die haben ja auch ein kurzes Leben, die wollen ja auch mal fressen.
Also ich werde jetzt hier keine wissenschaftliche Aussage über Regionen machen, ne? Aber wir sind oft in Mittelschweden. Okay. Also so oben ist ja Lappland, unten ist Südschweden.
Ihr merkt, der Mann ist Geograf.
Bisschen, im Norden ist ja eher Lappland und im Süden ist dann, wie gesagt, Südschweden, ne? Also unten Schweden. Und da hatte ich immer das Gefühl, wenn ich da mal war, dass es da so ein bisschen mückenreicher war, so ein bisschen sumpfiger und Mittelschweden ist halt eher so Steine, so ein bisschen geröllmäßig. Das ist jetzt wirklich, Leute, es mag unterschiedlich sein. Wir hatten tatsächlich nicht eine Mücke da. Vielleicht, weil es ja Spätsommer war. Ich kann jetzt nicht garantieren, dass man in Schweden keine Mücken hat. Es gibt wirklich Orte.
Es gibt ja so Sachen, wir mussten fliehen, habe ich auch schon. Also genau, ich weiß das aus, ich kenne eine Geschichte aus Finnland, da ist ja nochmal ein bisschen anders. Ne, um mit Jochen zu sprechen, Finnland ist ja rechts von Schweden. Entschuldigung. Und da gibt es ja so ganz viele Seen. Da habe ich mal so eine Geschichte gehört, dass man das ne, auch so irgendwie gezeltet und dann mussten die irgendwie mal fliehen. Aber das ist ja auch immer wieder ein bisschen hochgeputscht und von sowas darf man sich ja nicht abhalten lassen.
Nein, also es gibt da Insekten und du solltest auch dann Mückenschutz mitnehmen. Ja. Und im Zelt dann natürlich auch irgendwie versuchen, irgendwie keine Mücken reinzulassen. Das kann schon passieren, dass da einige
Stechfliegen.
Ich sollte einen jetzt nicht abhalten, da hinzufahren. Für mich ist ja immer noch klein Kanada. Also erstens ist es nicht so weit weg wie Kanada und andererseits genauso spektakulär. Mhm. Was zum Beispiel jetzt Downside, wenn du schon so sagst, es ist in dem Sinne keine Downside, aber es ist genauso wie jetzt vielleicht in Deutschland oder mindestens in Norddeutschland und Skandinavien auch, du hast natürlich diese Wettergarantien nicht. Hm. Also ich habe jetzt von dem wunderschönen sonnigen Morgen gesprochen, es gab dann natürlich ein, zwei Tage, wo es dann bewölkter war, das ist im Ende August dann schon nicht mehr, also selbst für härtere Typen als uns, wie jetzt nicht zwingend Badewetter oder so, das heißt der Sommer ist sehr kurz, ne? Das ist eine Eigenschaft. Und dann hast du natürlich im Sommer auch die Situation, wir haben auch schon mal da ein, zwei Wochen im Zelt verbracht. Da hat es dann einfach auch mal drei, vier Tage am Stück geregnet. Dann nimmst du dir einfach ein Kartenspiel mit. Da sitzt du dann im Zelt, hörst Mucke oder halt Hörspiele, Podcasts zum Beispiel. Das kann auch passieren. Das ist so. Und wir haben ja auch zu dir auf dieses Haus umgewechselt, weil dieses Haus weiter nördlich lag und da das Wetter ein bisschen besser war. Wir wollten ja eigentlich im Süden eher zelten in dem Fall. Das kann passieren. Das ist so. Was schön ist andererseits, wir waren ja dann letztes Mal Ende August, Anfang September da, war natürlich, dass der Herbst da losgeht. Ich bin großer Freund des Herbstes, wirklich. Ich mag Herbst sehr, sehr gern. Gerade diesen sonnigen, diesen goldenen Oktober, wie man so sagt. Und irgendwie bin ich großer Fan davon, sagen wir mal so. Und der fängt da früher an. Und was du in Deutschland manchmal im Herbst hast und da in einer Form, die fast, finde ich, psychedelisch ist, sind Pilze. Und ich weiß, Michael, du magst keine Pilze.
Nee.
Du hast mir das mal erzählt. Es war für mich kurz, ich habe kurz überlegt, Michael, ob wir das Thema beenden zwischen uns beiden. Es war ein schwieriger Moment
Konsistenz.
Für mich. Ja,
es ist bei mir reine Konsistenz. Aber also wenn ihr uns jetzt zum Essen einladet, ne, oder also in so ein Sternerestaurant und wir kommen mit und irgendwo ist Pilz dran, schreie ich da jetzt nicht und renn raus. Aber ich würde mir jetzt nie irgendwie, ich würde jetzt nicht Pilze sammeln gehen und sagen, wow, ich mariniere mir jetzt mal einen Steinpilz für heute Abend und freue mich drauf.
Ja, du verpasst das. Aber das sagt man dann ja immer und es ist auch okay, ich mag ja auch Sachen nicht und dann soll es auch nicht sein. Ich sage nur, ich mag Pilze, aber allein die Optik ist bizarr, weil Schweden, Skandinavien natürlich auch, gerade Mittelschweden so einfach genau die Landschaft dafür hat. Also so manchmal so leichte Hänge, Mischwald, dann irgendwie viel Regen, aber auch mal trockene Tage und direkt nach Regen sprießen Pilze her. Und ich rede halt nicht von irgendeinem Entschuldigungspilz, der mal irgendwo in Deutschland so irgendwie im Stadtwald irgendwie wächst.
Ein Entschuldigungspilz. Das Wort ist eben auch wieder mal in Sprachgebrauch übergegangen.
Jeden Tag was lernen. Ja. Nein, es geht es geht wirklich um viele Pilze. Und das war, als mein Kollege dann mal wieder irgendwie sich auf den Steg legte, um irgendwie zu angeln, bin ich dann mal wieder hoch zur Pfütze sozusagen daran vorbei und bin dann so in diesen Wald rein und hab mal geguckt. Aber ich war wirklich nur auf dem Weg. Ne? Das war, wie gesagt, das sind keine Straßen, das sind Wege. Also einfach Geröll und Schotterpisten und so. Und da bin ich teilweise, du gehst da lang und du kommst dir vor wie ein Schlumpfhausen. Wirklich. Also du hast da Landschaften mit Pilzen voll, schönste Pilze, weiße, rote, gelbe, also wirklich, also allein die, es war wirklich schön. Und wenn du dann um die Vergänglichkeit davon weißt, dass sie halt gerade frisch gesprossen sein müssen, sprießen, sprossen, ich glaube ja, ist das einfach nur beeindruckend. Da gibt es manchmal diesen moosigen Boden und ich habe wirklich Fotos gemacht, stelle ich auch ins Netz, Facebook und Instagram. Das sieht wirklich aus, wenn du da einen Stumpf rein retuschieren würdest, das sieht aus wirklich wie so eine Miniaturwelt, weil es einfach diesen weichen, grünen, matten Boden hat, auf den ich sehr mag. Diesen
Moosboden. So ein Moosboden, super, nackte Füße drüber, beste.
Total geil, ja. Und darauf wachsen dann diese verschiedensten Pilzkulturen und davon kannst du auch ziemlich viele essen. Auch hier, Leute, ich bin kein Wissenschaftler, Lamellen nicht so gut, Schwamm relativ gut. Ne?
Aber also,
es gibt Ausnahmen, Leute. Wir sind
nicht zitierfähig. Nehmt euch ein Buch mit.
Es gibt Pilz-Apps, wenn ihr Empfang habt. Nehmt euch was mit.
Fragt die Einheimischen, bitte.
Wir sind immer durchgekommen mit so ein bisschen kleinem Wissen, aber wie gesagt, verlassen. Also seitdem habe ich dieses Zucken, ne? Also manchmal schlägt mein Bein ja auch nach oben rechts aus.
Das stimmt. Und der Mund geht dabei auf. Toll.
Genau.
Pilze.
Es ist wunderschön und es ist sehr lecker. Und es ist wirklich so, es hat wirklich fast, was finde ich, von so einer psychedelischen kleinen Parallelwelt, was da abläuft. Mit dem Moos, mit den vielen kleinen Pilzen, mit den verschiedensten Formen. Ich habe echt bizarre Sachen fotografiert, die stelle ich auch alle rein. Es geht da nicht nur um den Fliegenpilz, es ist noch viel, viel mehr. Und es schmeckt gut. Und das ist wirklich schön. Und ihr müsst euch vorstellen, es geht da nicht, also es hängt darauf an, wo ihr pennt, ne? Also manchmal habt ihr auch ein paar Häuser um euch rum. Aber es ist wirklich, es ist ja nichts da. Also da ist ja kein Mensch. Ich rede davon, dass du in einem Wald stehst, okay, und dir einfach in dem Moment vorstellst, du bist da an so einem Schotterweg, da fährt aber keiner lang. Das heißt, du gehst ein paar Meter in diesen Wald rein, zu diesem Moosding, diesem Moosboden, wo die Pilze wachsen, und du weißt einfach, dass kilometerweit in Entfernung kein Mensch ist.
Ist das dann schon, also schon viel Wald, ein paar, ja, Lichtungen sehen, also schon viel Wald da oben, ne?
Mhm. Sehr viel Wald, wie gesagt, ein paar Siedlungen da und hier und viel Wasser. Mhm. Und wirklich, wirklich Natur pur, ja.
Wenn man da unterwegs ist, also ihr wart ja ein paar Tage dann im Haus, du warst aber da auch schon auf Zelten. Wie ist es denn, also ich kenne Schweden, beziehungsweise den Schweden und die Schwedin habe ich ja erstmal kennengelernt auf viel Reisen, weil die Schweden ja auch extrem viel reisen, gerade wenn es da so kalt ist. Also ich kann mich an sehr viele lustige Abende und lustige Reisen eben durch Asien erinnern, wo unfassbar viele Schweden waren,
ja,
und Schwedinnen waren, mit denen man gefeiert hat. Das waren, meistens sehen die Leute ja, ob Männer oder Frauen, sie sehen gut aus, sie sind sehr offen, sie sind sehr nett, sie sind sehr schlau, sie feiern wild. Toll, ich war schon immer Schweden- und Schwedinnen-Fan. Mhm. Das sind so die ersten Schweden, die ich kennengelernt habe, weil ich ja aus Süddeutschland komme. Dann war ich in Stockholm zweimal und da auch total schicke Stadt, schöne Stadt, nette Leute, offene Leute, also ich habe da wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Wie ist denn der Schwede da draußen auf dem Land? Also wenn du durch diese kleinen Ortschaften fährst oder durch diese kleinen Siedlungen kommst, sind die da drauf? Sind die da so ein bisschen uriger, sind die ein bisschen knochiger? Also ich stelle mir, es ist ja ein Unterschied, ob man in Berlin lebt und dann mal raus nach Brandenburg fährt oder in Köln lebt und mal in die Eifel.
Ja, in erster Linie habe ich immer nur deren Schrotflinte am Zaun gesehen. Ne? Nee, nein, ich kann natürlich nicht über alle, ich kann das jetzt nicht von allen sagen, aber ich kann nur sagen, dass alle Leute mir, die mir da begegnet sind, eigentlich sehr nett sind. Also ich werde da wahrscheinlich, ich muss dann aufpassen, dass ich nicht zu viel von meinem Urlaubsklischee oder Gefühl auf die übertrage, aber ich habe einfach sehr offene, grundentspannte Menschen erlebt. Also es gibt so einen Menschen, der leitet uns immer die Kanus. Also wenn wir an einer Stelle Kanu fahren, an der wir öfter schon Kanu gefahren sind, dann wohnt da einfach eine Familie, Fritz der Vater gemacht, jetzt macht der Sohn, den schreibst halt eine Mail, ich brauche 2 bis 3 Kanus oder von mir auch nur eins. In ein paar Wochen, dann meldet er sich kurz und dann kommst du an und ich meine, wer ist nicht entspannt, außer ein Typ, der halt irgendwie irgendwelchen Touristen irgendwie einmal in der Woche halt ein Kanu hinstellt. Ne? Also der Mann ist grundlegend durchentspannt. Das sind natürlich die Leute, die ich dann kenne. Ne, da gibt es natürlich noch andere.
Ja, ja.
Oder im Angelladen. Wir haben es ja auch geschafft. Unsere Angeln, wir brauchten Köder. So. Und das war auch einfach eher nett und lustig. Ein kleines Pläuschen gehalten, was mitgenommen. Also ich habe das alles als sehr, sehr angenehm empfunden. Sehr entspannte Leute. Angel übrigens.
Ich hab einmal im Leben geangelt. Das war im Mittelmeer. Und ich hatte nach 20 Sekunden einen Fisch und seitdem ein schlechtes Gewissen.
Echt?
So. Ja, ich hab aus Blödsinn mal versucht zu angeln und 20 Sekunden später hatte der Anfänger natürlich so einen Fisch da drin, so ein kleiner Fisch und ich hatte sofort ein schlechtes Gewissen, weil ich bin ja auch irgendwo sensibel, auch wenn du es nie entdeckst.
Nee, das ist mir noch nicht aufgefallen. Da jetzt kann man auch mal kurz angeln. Still sein, ja genau. Angeln.
Ich wollte das
gerne auch mal so stehen lassen. Ich habe ja am Anfang erzählt von der Szene. Also wir sind dann oft mit dem Boot rausgefahren, wir sind jetzt wieder beim Haus, auf unseren See sozusagen, haben da so ein bisschen geangelt und da angelt man dann so auf Hecht. Und jetzt muss ich mal ganz dazu sagen, ich bin jetzt kein Experte so, also jetzt so hochgradiger Profiangler oder so, aber ich habe mir mal ein bisschen schon raufgeschafft.
Aber es klingt schon gut, wir angeln auf Hecht, sagt man so?
Ja.
Okay.
Wenn man angelt, man angelt auch auf Speed oder so, aber ich meine jetzt auf Hecht. Also,
ja, ich verstehe schon.
Das wäre auch ein bisschen stressig gewesen.
Ja, ich angle auf Pilz.
Ja, genau. Ja, genau, das wäre gegangen. Ne? Mindestens mit denen, die du genommen hättest, mein Freund. Ne? Mein Kollege ist auch irgendwie immer noch da. Er ist gar nicht mehr zurückgekommen.
Du denkst das in deiner Welt, ja.
Hat nachts geklopft. Und, naja, nein, wir waren auf dem See und sind dann auf Hecht gegangen und da angelt man dann so mit so einem Blinker. Und,
was ist ein Blinker?
Ein Blinker ist, also manchmal, manche Menschen machen ja einen Köder an ihrer Angel. Köder,
ein Wurm. Red doch mal so, dass
kein
ich verstehe.
Kein Köder, ein Köder.
Ja.
Und dann hast du eine Pose oben. Also irgendwas, was oben schwimmt, was runtergeht und das Wasser, wenn was anbeißt.
So ein Schwimmer. So
ein Schwimmer oder eine Pose oder so, ja. Und ein Blinker ist etwas, was du reinwissen, was du dann langsam wieder einholst, was sozusagen durchs Wasser so gleitet und so einen Fisch imitiert.
Ah, okay. So.
Es tut mir jetzt leid für alle Veganer auf dieser Welt. Wir müssen da mal kurz durch.
Also, ich glaube, du musst dich eher bei den Anglern entschuldigen.
Ich habe das ja vernünftig gemacht und ich habe mir auch diese Fiskecord da gekauft. Also man, das ist so eine Fischereikarte. Du kannst auf zwei, drei großen Seen, findet ihr relativ schnell im Netz, kannst du auch ohne diese Karte angeln.
Also man muss ja oft, wenn man angeln will, glaube ich, so einen Schein haben.
Angelschein. Ne? Angelschein. Ja. Da heißt sie meiner Ansicht nach Fiskecord oder so. Und das findet man aber relativ schnell. Da gibt es ja genau auch Deutsche, die damit sich schon auseinandergesetzt haben. Es gibt größere Gewässer, wie gesagt, so ein paar, da kann man das ohne. Man sollte sie sich aber immer holen. Und man sollte damit auch da wieder vernünftig aber mit der Natur umgehen. Und ich denke, das haben wir insofern gemacht, als dass wir natürlich, erstmal haben wir fast nichts gefangen. Und als wir dann mal was gefangen haben, war was Kleineres dabei. Das haben wir auch wieder schwimmen lassen. Das war auch völlig okay. Das war auch noch fit und so. Und einmal haben wir halt dann tatsächlich einen größeren Hecht da rausgezogen. Okay. Was für jeden, der mal angelt, schon toll ist. Also so. Und wenn man jetzt nicht auf der Ebene ist, so dass man Vegetarier ist oder Veganer ist oder so, sondern auch mal Tiere ab und an isst.
So ein Flexitarier wie du.
Genau, dann ist es halt irgendwie, denke ich, legitim, auch dieses Tier, was du dann direkt fängst, auch zu essen. Weil erstens verstehst du mal, was das bedeutet. Das tut einem sowieso mal ganz gut, finde ich. Also, bevor man irgendwie abstrakt irgendwie abgepackten Sachen und so kauft.
Ja.
Und mal ab davon irgendwie schmeckt das natürlich verdammt gut. Und du musst einfach auch mal den ganzen Prozess durchmachen. Also musst das Ding einfach dann auch das, was mit jedem Tier passiert, was man isst, man tötet, es wird nämlich getötet für einen. So, muss man halt dann einfach selber erledigen und es dann auch ausnehmen und muss es dann auch zubereiten. Und es schmeckt toll. Wir haben das ja nur mit Kartoffeln, Hecht gemacht, eher so weißes Fleisch, wenn ich mal kurz vom Essen erzählen darf. Und es schmeckte wirklich toll. Was das aber die grandioseste Nummer, die wir eigentlich danach gemacht haben, war, wir haben es irgendwie geschafft, innerhalb von zwei Tagen beide unsere Angel zu zertrümmern. Das heißt, einmal ist irgendwie meine Kordel unten, also diese Spule so abgefallen, von meinem Kollegen ist irgendwas abgebrochen, ich weiß nicht mehr, die waren auch noch beide geliehen. Das heißt, irgendwie, wir sind nach Hause gekommen und durften erstmal unseren Kollegen, weil wir erstmal so zwei Leuten so mitteilen, immer, Alter, vielen Dank, ne, du kriegst es nicht wieder. Also war sehr unangenehm, was aber wiederum dafür gesorgt hat, dass der Urlaub noch chilliger wurde, weil wir ja nicht mal mehr angeln konnten. Also wir sagen, wir hatten dann auch noch das einzige Hobby, was wir noch übrig hatten, haben wir auch noch gelassen und haben nur noch irgendwie am Steg rumgelegen oder sind so Boot gefahren oder sind kurz schwimmen gewesen und haben Pilze gesucht. Und so hat es der Entspannung nochmal einen oben drauf gesetzt. So.
Okay. Wenn du schon beim Essen bist, also das ist natürlich grandios, wenn man quasi hier so Jäger und Sammler ist und so quasi dein Pilzrisotto und dein Hecht halt selbst fängst. Haben die Schweden dann, gerade wenn du dann draußen bist, auch so dann so eine Grillkultur? Grillen die ihren Fisch dann draußen am See? Gibt's da? Du bist doch hier unser Essensfachmann. Gibt's da so spezielle Sachen, die man jetzt so klischeemäßig schwedisch jetzt gar nicht so direkt auf dem Schirm hat?
Ach.
Oder ist das einfach mitteleuropäisch?
Ich könnte es dir jetzt nicht genau beantworten. Ich kann nur sagen, dass du natürlich oft draußen isst. Ich will sagen, du packst, also was du dir gut merken kannst, ist, das ist jetzt nicht genau der Ansatz, den du wolltest, aber das passt da ganz gut hin. Wenn du mit dem Auto aus Deutschland kommst, kauf ein paar grundlegende Lebensmittel in Deutschland ein, weil Schweden jetzt nicht so billig ist. Also
ist schon teuer da, ne?
Genau, aber wenn du da halt so lebst, sei es in einem Haus oder zeltest, dann hast du einfach Supermarktversorgung. Das heißt, es ist auf jeden Fall okay. Das ist jetzt nicht allzu teuer. Und du kannst dann sozusagen die grundlegenden Lebensmittel nimmst du mit, ein bisschen Reis, ein bisschen, weiß ich, Salz, Pfeffer, Nudeln und so, damit wirst du auch nicht arm, wenn du in Schweden kaufst, aber alle Sachen, die man nicht frisch kaufen muss, bring die mit. So, und wenn du sagen wirst, du machst ein Risotto oder du machst auf einen Gaskocher oder so, ne, also das haben wir dann öfter mal gemacht draußen, dann, wenn du da drei, vier frische Pilze reinschneidest, schmeckt das echt anders. Das schmeckt richtig gut. Den Hecht haben wir, weil es halt September war und abends schon relativ kühl draußen, haben wir den einfach in der Pfanne gebraten. Und wenn du aber einen guten Fisch musst du nichts machen. Wenn das Produkt gut ist, dann musst du da auch nichts mit tun. Dann musst du den nicht flambieren oder sonst was irgendwie jonglieren in der Küche. Du musst den einfach vernünftig, nicht zu heiß anbraten mit Salz, Pfeffer, ein paar Kartoffeln, dazu ein bisschen Butter und dann bist du im Himmel. Mehr brauchst du nicht. Und von daher kann ich jetzt nicht allzu viel über die Schweden, die essen jetzt nicht alle Köttbullar da oder so. Ne?
Das ist wohl die Frage. Das ist ein Klischee. Ja, ja. Die essen alle Hotdogs immer in Schweden.
Nein, also das ist nicht so. Die Supermärkte haben natürlich so ein paar Unterschiede zu unseren, aber das ist jetzt nicht der Wahnsinn. Das ist eher spannend. Aber vieles läuft einfach über Selbstversorgung in Schweden, wenn du da bist, zumindest wenn du so wie ich bist. Wenn du in Stockholm bist, da kommen wir nochmal anders, das ist was ganz anderes, das hat eine kulinarische Szene und so. Ja. Da ist es einfach draußen ernähren, aber das ist ja auch Teil des Erlebnisses. Und es ist schön. Von daher, ja. Also was ich vielleicht noch sagen kann, weil wir haben jetzt relativ viel über dieses Haus geredet.
Ja, ich wollte mal kurz raus aus dem Haus.
Genau, also ja, oder was da um das Haus rum passiert ist. Ich habe ja noch von dieser anderen Form des Urlaubs in Schweden gesprochen. Beziehungsweise halt dieser Kanu-Sache. Ne? Mhm. Also wir haben ja bisher von dem Ruderboard geredet, mit dem wir auf den See raufgefahren sind, aber im Haus gepennt haben. Wunderbar zu empfehlen. Was auch immer gut ist, ist das, was zu dem, was ich vorhin schon angedeutet habe, bei dem Kollegen, bei dem wir das Kanu gemietet haben. Ne? Mhm. Und das war zum Beispiel bei einem See, der hieß Foxen, also wie der Fox auf Englisch. Und der gehörte zu so einem Seensystem, das hieß Storalee.
Ne,
Storalee. Und das ist auch so ungefähr Mittelschweden, das reicht teilweise bis an die Grenze zu Norwegen ran. Und da kann man zum Beispiel hinfahren, das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt diverse Beispiele in Schweden. Und wenn man da dann mit dem Auto hinfährt, im Zweifel noch eine Nacht direkt da auf der Koppel bei dem Kanuvermieter pennt, natürlich in Absprache, jedermanns Recht, wie gesagt. Und dann dieses Kanu-Miete, dann fährst du einfach raus, hast eine Karte natürlich dabei und kannst da eigentlich jede Nacht woanders pennen und hast echt Abenteuer. Also du fährst von Insel zu Insel, von Ufer zu Ufer.
Und hast du dein Zelt dabei? Oder?
Genau, du zeltest. Ja. Du baust dein Zelt auf, du hast deinen Gastkocher dabei.
Kanu-Zelttour.
Ja. Ach, und geil. Du hast halt, was du mitbringen solltest, was du da aber auch kriegst im Zweifel, sind halt so wasserdichte Plastikfässer oder so, dass du einfach die wichtigen Sachen da rein tust, damit deine Klamotten nicht nass werden oder so. Du kannst auch natürlich so Seesäcke mitnehmen, die du zumachst. Du musst dich schon ein bisschen vorbereiten, aber das geht alles. Und wenn du an vernünftigen Tagen paddelst, ist es auch nicht gefährlich, dann kann das auch echt.
Kann man das, also könnte jemand, der sagt, er will keine Tour machen, sondern man kann da einfach allein hin, ist das machbar oder muss man da vorher schon mal ein bisschen Kanu gefahren sein?
Ich finde, es ist, wenn man jetzt nicht dumm ist und irgendwie beim windigen Tag irgendwie rausfährt oder so, ist es okay. Also man sollte schon mal Kanu gefahren sein. Man sollte schon mal in Deutschland irgendwie auf dem Rhein.
Dass man so ein Gefühl für kriegt.
Ja, dann muss man auch wissen, ob man darauf steht, ob das gut ist, ob man dann auch wegkommt. Das sollte man schon. Also allein aus Sicherheitsgründen, wir haben auch immer eine kleine Schwimmweste dabei. Mhm. Das sollte man schon machen. Und man sollte das auch ernst nehmen, weil man einfach auf dem Wasser ist.
Aber das sind Seen, da ist jetzt keine Wellen, keine Hohen.
Naja, also der See an dem Haus war klein. Es gibt kleine und große Seen und ruhige und nicht so ruhige Ecken. Und der Foxen ist so tatsächlich, dass der auch schon mal breitere Stellen hat. Und da gab es auch tatsächlich die Begebenheit. Also mein Freund ist ein sehr guter Paddler zum Beispiel. Er ist auch immer mit seinen Eltern immer auch noch rausgefahren im Kajak und so. Und ich bin so okay. Also ich kann das. Ne? Also ich war schon öfter auf dem Wasser und so. Und dann sind wir halt so raus, sind so am Ufer lang gefahren. Es wurde dann so ein bisschen windiger. Und das ist vielleicht auch, das zeigt auch auf, man darf das auch nicht unterschätzen. Wir wollten auf die andere Seite. Und ich kann Entfernung nicht einschätzen, aber das war jetzt nicht 10 Meter weg. Das war jetzt schon weiter weg. Also man hat es gesehen, aber es war schon, dachte man so, okay. Aber diese klassische Situation, wo man vielleicht noch mal was unterschätzt oder so. Waren dann irgendwann mitten auf diesem See, der sich auf einmal anfühlte wie ein Meer, ein bisschen Wellengang und das reicht ja schon bei so einem Kanu, da ist ja nicht viel Raum. Und dann wehte das so ein bisschen, dann wurde es ruppiger, dann zog der Himmel zu und dann denkst du, scheiße. Dann denkst du wirklich so, okay, Alter, jetzt wird's mal kurz irgendwie unlustig. Weil wenn du dann durchdeklinierst, ich falle da raus, ich kann schwimmen, ich kann mich am Kanu festhalten, das Fass schwimmt vielleicht weg, wo meine Sachen drin sind, dieses Plastikfass, wo ist das Ruder, wie komme ich da runter, das ist echt nervig und das ist auch ungeil, also da hat man kurz Schiss, so, und es war echt so, da haben wir es so ein bisschen in den Griff gekriegt, so, also es war jetzt, also ich will es nicht übertreiben, ne? Ich war jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt da nicht irgendwie Leute aus dem brennenden Haus gerettet und war mein Leben aufs Spiel gesetzt.
Aber es hört sich so an.
Aber es war so ein bisschen, es war schon nicht so entspannt, da mussten wir erstmal wieder 2 Wochen durchpennen, wie das für uns in Schweden so ist. Und dann meine ich auch noch zu meinem Kollegen irgendwann so, pass mal auf, wenn das jetzt ein bisschen ruhiger wird, so, da tat sich so an dem Himmel, tat sich so ein kleines Loch auf im Himmel, wo die Sonne so durchschien. Man hat da ja auch sehr schöne Bilder, wenn es bewölkt ist, man hat mal eine schöne Sonnenbilder. Ich so, guck mal, was auf, und da kommt jetzt so eine Hand durch und schnippt uns so ins Wasser, dachte ich so, weißt du, so, dass du so dachtest, jetzt öffnet sich der Himmel und jetzt wird es richtig böse oder so. Man hatte da so richtig so schöne, schlimme Fantasien.
Ja, das ist ja auch eine Pilze.
Ja, genau, das war davor, da haben wir viel Pilze gesammelt am Abend davor. Sind dann natürlich, wieder erwarten, haben wir es überlebt. Ja? Ja. Also darum sitze ich ja jetzt hier auch fast unversehrt. Haben dann auf so einer Insel gehalten und dann wird es einfach wieder schön. Dann hast du halt diese leicht felsigen Inseln, so ein bisschen höher über dem Wasser.
Aber das hört sich aber total spannend an. Also wenn man das vielleicht vorher mal ausprobiert, ja, oder wahrscheinlich geht das auch, wenn man vor Ort ist, hat einen Kanuverleiher oder einen Guide oder hin und her, wo man das vielleicht mal einen Tag ausprobiert und dann alleine losgeht oder losfährt. Gibt es denn dann auch auf diesen, wenn man auf den Seen dann unterwegs ist, ist man dann wirklich draußen oder ist dann zwischendrin doch mal eine Siedlung oder ein kleines Dorf, wo man ein Brötchen kaufen kann oder so? Oder ist man dann wirklich ganz weit weg?
Nein, du kannst was kaufen. Du kannst auch spätestens jetzt, also wo du Google Maps hast.
Ich bin Städter.
Nee, ja, ist gut. Nein, aber dann auf dem Weg, wenn du natürlich das auf dem Navi eingibst oder so, du kommst immer wieder durch Ortschaften. Du kannst auch immer wieder einkaufen. Du musst natürlich immer schon gucken, was Sonntag ist und was nicht.
Ja.
Aber wenn du ein bisschen was aus Deutschland mitnimmst, vor allen Dingen, will ich es mal kurz sagen, nimm Sprit mit, weil Alkohol in Skandinavien kostet Geld. Also wenn du was trinken willst, du bist ja Weintrinker, pack deinen Wein ein. Da gibt es natürlich Begrenzungen, die kannst du rausfinden.
Wie viele Flaschen Wein passen in so einen Kanu?
Ich habe gefragt, darf ich mitnehmen, weil die ist was anderes. Ne? Du hast ja diese Fässer. Ne? Du kannst dir doch den Hals binden und dann. Nein, aber.
Mit so einem Schlauch
aus der Plastikflasche. Pack dir mal deine Buddel rum und ein paar Cola-Flaschen kannst du da kaufen. Weißt du, was ich meine? Oder trinkst mal. Ein Kollege sagt immer so, einer der schönsten Momente war, dass er halt abends mal, als die Sonne unterging, an so einem wunderschönen sonnigen Abend, saß er mit dem Rotwein halt auf dem Felsen und hat dann einfach ins Weide geguckt. Und das passiert da sehr oft, weil du halt. Wenn das Wetter mitspielt, hast du diese Ruhe und dann ist es wunderschön. Es ist ja so oft so, die grünsten Landschaften sind manchmal zwar verregnet, aber wenn der Regen weg ist, ist es wunderbar. Also pack den Alkohol ein. Und ich habe jetzt aber so 2-3 Schlafplätze vor Augen, so einfach, die ich nie vergessen werde. Wo wir halt, wie gesagt, ein paar Pilze gesammelt hatten, das Risotto hat sich aufgewertet, irgendwie wir waren noch angeln oder bin ich aufgewacht, haben beide gepennt im offenen Zelt, weil es auch recht warm war, so, wehte so eine frische Brise, gehst du raus, setzt dich ans Ex-Feuer sozusagen, also der Rest vom Feuer, die Feuerstelle. Machst irgendwann vielleicht mal dein Handy oder deine Uhr an oder was das ist und siehst halt 15 Uhr. Und denkst halt so, Alter, ich habe gerade bis 15 Uhr gepennt und dann denkst du kurz, oh, und denkst du, oha, das ist ja völlig egal. Weil erstens ist es lange hell und zweitens ist es ja völlig Latte. Ich kann ja machen, was ich will. Es gibt ja nichts, nada. Kein Hotel, kein Reinigungsservice, keine Straße, es gibt keinen Umstand. Du könntest theoretisch deinen Tagesrhythmus umdrehen und es wäre egal, weil nur du da bist und vielleicht noch Helligkeit und Dunkelheit, aber sonst nichts. Und das ist so wahnsinnig entspannend. Und da kommen dir manchmal Wochen wie 2 Wochen vor. Ne? Und natürlich reicht es am Ende nie, gerade bei den entspannten Urlauben. Aber es entschleunigt so wahnsinnig und du bist nur draußen. Das ist ja das, was ich meine, du sitzt ja auch oft im Büro bei der Arbeit und vielleicht auch einige unserer Hörer. Wie gut es auch tut, einfach mal nur draußen zu sein. Das ist, finde ich, schon. Das ist
wie so eine Entschlackung einfach. Also
ich finde.
Man schüttelt das so alles ab und man wird ja auch, ich finde ja, wenn man das dann schafft, dass man mal so, wie du jetzt beschrieben hast, dann draußen in der Natur ist, wenn es dann auch so eine tolle ist wie in Schweden, dass man auch ganz anders müde wird irgendwann.
Ja.
Und ganz anders so, also der Schlaf verändert sich auch. Und ich glaube, man hat ja dieses Bewusstsein wirklich, also man spürt es ja auch. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das Unterbewusstsein, also das, was wir gar nicht so wahrnehmen, sich auch dann so beruhigt. Und, wenn man das ganzheitlich denkt, und ich versuche ja oft ganzheitlich zu denken, klappt nicht immer in der praktischen Umsetzung, aber wenn man ganzheitlich denkt, geht das auf deinen Körper aus, also ich glaube, wenn man aus so 2-3 Wochen oder aus den Bergen auch zurückkommt, ich hatte das auch, man sieht auch irgendwie fresher aus,
ja.
Ich glaube, es ist für Haut, für alles so, also so Auszeiten, kein Stress, tut dem ganzen Körper gut. Das fängt, finde ich, ja meistens irgendwie im Kopf an, wenn das so alles so ab- und wegperlt.
Ja, es ist vor allen Dingen, es ist nicht dieses, du hast nicht diese Polo-Bräune aus dem Süden, die will ich jetzt gar nicht verurteilen, sondern du strahlst sie von innen raus. Also du hast eine gesunde Gesichtsfarbe, du bist nicht braun, dann wird man da auch oft, ne? Weil man natürlich, wenn man Sonne abkriegt, sehr viel abkriegt. Aber man sieht einfach, man sieht einfach gesünder aus. Das hört man dann auch relativ oft. Und das ist viel wert. wie ich finde.
Ich habe noch eine Frage. Und das ist fast schon meine letzte Frage, weil ich aber so spannend finde. Du hast gesagt, Mittelschweden.
Ja.
Wart ihr das letzte Mal, aber du kennst dich ja in Schweden so gut aus. Wie ist es dann im Sommer? Wie lang ist es da hell? Und wie viele Stunden ist es dann wirklich Nacht dann irgendwie dann im Herbst?
Das kann man letztlich nicht genau sagen, weil Schweden ja sich über einen sehr, sehr, sehr breiten Raum erstreckt. Je weiter du nördlich kommst, sind die Nächte sehr lang. Also ich habe da schon Dunkelheit. Also wir waren jetzt das letzte Mal, das erinnere ich natürlich am genauesten, weil es jetzt irgendwie, ich glaube, es war letztes Jahr oder so, im August. Da wird es dann schon, also das ist jetzt nicht mehr dieses Mittsommernachtsding, das gibt es da, glaube ich, in dem Sinne auch gar nicht auf der Höhe. Aber es ist einfach lange hell, aber es wird dunkel.
Und dann auch richtig dunkel. Auch
zumindest da, wo ich war in August, da war in Mittelschweden, da war es auf jeden Fall auch dunkel. Also dieses ganze Polarding oder so, das werden wir in einer anderen Folge mal beackern, weil so weit oben war ich in dem Moment nicht. Aber was man vielleicht noch, also so ein Tipp vielleicht noch, den ich dir noch vielleicht geben kann. Du trinkst Bier im Boot. Mhm. Was musst du irgendwann? Auf Toilette.
Ja, so, das ist ja ein schönes Thema.
Was machst du so als Typ? Ne? Du denkst natürlich, wenn du ein Bier getrunken hast, ne, sitzt da irgendwie im Boot, sagst, komm, ich.
Ach, ist das die Nummer? Ich darf da am besten nicht irgendwo reinpinkeln, weil es da irgendwas gibt, was dann.
Nee, steh einfach nicht auf. Steh einfach im Kanu nicht auf, weil sonst passiert das, was uns passiert. Wir sind natürlich umgekippt. Da hatte einer von uns beiden die grandiose Idee, ich steh mal eben auf und guck mal, oder ich weiß nicht, ob. Und dann sind wir doch noch umgekippt. Und das war tatsächlich, deshalb habe ich aus dem einen Urlaub keine Fotos. Weil wir es natürlich geschafft haben, alle unsere Wertsachen.
Also nicht in diesen Fässern zu haben.
Genau. Und dann so, ach du mal, wo ist. Und dann mein Kollege ist nur ein Bier hinterher geschwommen. Und ich so, wo ist die Kamera? Die Kamera haben wir gefunden. Kein einziges Bild was geworden. Es ist nicht, ich finde es nicht so schlimm. Aber es ist tatsächlich, wir haben es geschafft. Also wir haben es wirklich bei aller geistigen Anwesenheit. Und das war jetzt wirklich, also in so einer kleinen Bucht, da war es jetzt nicht tief oder so, ne? Aber wie blöd muss ein Mensch sein, dass er sagt, ich stehe mal eben Boot auf, um entweder halt ins Wasser zu pinkeln oder halt zu gucken, wo ich hin und dann.
Naja,
ich
glaub, wenn zwei Typen reisen, zusammen werden die ja nicht schlauer.
Nee, das ist oft so. Ne?
Das ist halt echt oft so. Ne?
Das wirst du wahrscheinlich bezeugen können. Das wirst du wahrscheinlich bezeugen können. Ja.
Ja.
Aber so sieht das aus. Und um das zu beenden, weil wir jetzt ja irgendwie, ich gucke mal auf den Tacho, jetzt so eine Stunde um haben. Es gibt noch einen schönen Moment. Es gibt tausende von schönen Momenten, aber der ist immer der schönste Abschlussmoment, den es immer so gibt. Stell dir vor, du bist halt eine oder zwei Wochen draußen, ne?
Ja.
Und campst da und angelst und hast Wind oder keinen Wind, es regnet und so weiter. Und hörst vielleicht mal einen Podcast oder was auch immer, oder hast vielleicht auch mal irgendwie was über Kopfhörer. Aber der Moment, und da bin ich leider auch Zivilisationskind, wenn du wieder ins Auto steigst, wenn du das nach dem Weg zurück dann das Kanu abgibst und alles ist wieder da, wenn du dann das erste Mal im Auto sitzt, und der gehört für mich bei Schweden dazu, wenn du einfach die Tür zumachst und dieses Geräusch der industrialisierten, zivilisierten Welt, dieses dumpfe Wumm dieses Autos, dieses von Autodesignern designte Geräusch, damit du Bock hast, ein Auto zu kaufen, weil der Sound, wie die Tür zumacht, so satt ist. Also alles, was die Gesellschaft schlecht oder weißt du, die Marktwirtschaftsgesellschaft so ausmacht, die Autogesellschaft. Die
Kinder des Kapitalismus.
Danke.
Du bist Jochen.
Passiert dann. Und dann machst du es zu. Und dann merkst du auf einmal so, Alter, es ist gerade überhaupt nicht nass. Es ist nicht klamm. Es ist nicht windig. Überall es zieht kein Wind oder sonst was. Und es ist schon dann irgendwie auch ein bisschen geil. Und dann sitzt du in diesem Auto und dann guckst du deinen Kollegen an. Alle haben so ein bisschen eine rote Birne, so ein bisschen verwildert da oder so. Ich will jetzt nicht sagen, ich sehe aus wie ein Bergmensch oder so. Aber man war ein bisschen mehr draußen, sieht ein bisschen mehr aus wie ein Mensch, wie ich finde so. Und dann machst du die erste Platte an und fährst nach Hause. Und dann hast du dieses leichte Wuppen des Autos, was so über die Rillen fährt, also von der Straße und dann so die leichte, dann irgendwann eine Teerstraße wieder, was du ja auch zwei Wochen nicht hattest. Und hörst dann Platten und hast irgendeine Platte, über die du dich unterhalten hast, und die machst du dann an. Und die in einem satten Autosound, also bei mir war es jetzt witzigerweise nicht, das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir eine ganz konkrete Musikempfehlung geben. Das ist nicht die einzige, weil ihr werdet, immer wenn man lange keine Musik hört, wird man Musik im Kopf haben und singen und pfeifen oder was auch immer, und die macht man dann an oder was man dann da hat. Das ist manchmal die schönste Platte des Lebens, weil man zwei Wochen lang sowas gar nicht hatte, so perfekten Sound. Und bei mir war es halt, bei uns war es zuletzt halt die Platte von einem Künstler, der tatsächlich aus Schweden kommt, was glaube ich, also es war nie bewusst, wir haben nicht nach Schweden gesucht, aber es ist zufälligerweise, kommt er von da, es muss irgendwas miteinander zu tun haben. Der heißt The Tallest Man on Earth.
Oh, toll.
Das ist ein ganz toller Typ.
Ja.
Und der ist winzig, also ist sehr klar, und nennt er sich Tallest Man on Earth, weil er sehr klein ist, also kurz. Und der macht halt so Folkmusik. Und klar, passt natürlich. Ich konnte da jetzt nicht Scooter hören, als ich wieder eingestiegen bin.
Ich hatte Angst, du sagst Roxette, aber ich wollte es nicht sagen. Queen of Rain.
Es war The Tallest Man on Earth, und der Lieblingsplatte von mir, There's No Leaving Now heißt die. Die hat er auch, glaube ich, in seinem Haus da geschrieben in Schweden, wohnt jetzt aber auch zum Teil in New York City. Und das ist einfach eine Folkplatte, eine wunderschöne, leichte, aber halt auch ein bisschen melancholische Folkplatte. Und wenn du dann mit dem Sound irgendwie nach den zwei Wochen draußen, ohne irgendwelche klinischen Sounds oder perfekt aufgenommenen oder isolierten Sounds oder so, mit dem dann nach Hause fährst und dann wieder diese Stunden hast, nochmal im Supermarkt hältst, deine Lieblingslebensmittel mitnimmst, auf die du Bock hast, in ganz langen Richtung Deutschland rollerst, über die Brücken, Dänemark oder eine Fähre und dann wieder nach Hause kommst, dann zehrst du da lange von. Und dann hörst du die Platte und wirst immer wieder an den Ort denken.
Schön. Ach Leute, es ist so wichtig. Ich finde, Rückreisen gehören einfach zum Reisen dazu.
Nach Hause kommen.
Nach Hause kommen. Und auch wenn das dann manchmal wehmütig ist, aber ich finde, es gehört so dieses Gefühl, gehört zum Reisen dazu. Und auch Wehmut und Trauer gehören dann einfach dazu, dass der Part vorbei ist. Aber was du ja schön beschrieben hast, dass so, es ist so auch ein bisschen geil, auch ja, wieder zurückzukommen. Wenn man so viel draußen war, ist zu Hause ja dann doch auch einfach schön.
Ja, es hält dann lange oben. Und ja klar, es ist dann vorbei, aber würde die Zeit nicht weiterlaufen, wird auch nie der nächste Urlaub kommen. Es ist halt das Spiel, ne? Das Spiel ist halt, dass die Zeit nicht stehen bleibt und das war wunderbar und das bleibt dann ja auch. Und ich finde jetzt, dass tatsächlich auch wieder ein Pro fürs Reisen fast nichts bei mir zumindest so lange im Kopf bleibt und sich auch immer noch weiter entblättert als Reisen tatsächlich. Das heißt, ich denke auch in verschiedenen Lebensphasen oder in Phasen nach einer Reise an verschiedene Sachen aus der Reise. Mir fallen teilweise Wochen danach Begebenheiten ein, die mir in dem Moment gar nicht aufgefallen sind. Und das ist so schön daran, dass du halt dass du einfach wirklich in einer anderen Realität bist, alles mit Sinn aufnimmst, aber manchmal gar nicht bewusst. Und das war gerade bei Schweden, ist es zwar aufgeräumt, du hast ja nicht diese Taktung von jede Stunde irgendwas Neues, so wie ich es zumindest mache. Aber du lebst halt anders und hast mehr Ruhe. Und ich glaube, dass das tatsächlich relativ nah, also das ist zumindest näher an dem als das, was ich manchmal mache, in meiner Realität. Das will ich gar nicht verurteilen, euch. Ich mache sie ja freiwillig. Ich lebe ja diese Arbeitsrealität und wohne in der Stadt und so. Aber das da liegt einem auch sehr nah, gerade als Vorstadtrocker oder Landei, wie ich halt letztlich bin. Ne?
Ach, aber das ist doch großartig, wenn man dann mal so guckt, wie unterschiedlich Reisen sein können, dass man Sachen, wir haben ganz am Anfang zum Einstieg haben wir von den zwei gehört, die in den Libanon fahren, wo ganz viel Ding, 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 also wenn ich mir an Beirut jetzt denke, ist das so, jede Sekunde neuer Eindruck und das ist großartig, aber wenn ich jetzt an deinen See und dann an dein rotes Häuschen denke und an die Pfütze, dann ist das auch cool. Und das finde ich das Schöne, dass es, glaube ich, für jede Lebenszeit, für jede Jahreszeit bestimmt auch die perfekte Reise gibt. Und dieses Portfolio, dass man so sein eigenes Portfolio immer wieder erweitern kann. Und auch mit der Zeit, ich habe zum Beispiel ganz spät die Berge entdeckt, dass es immer wieder neue Sachen gibt, auch in Lebensphasen, die einem flashen und nicht flashen oder die man vielleicht gerade braucht. Und vielleicht macht man mal ganz lang Pause von Städtetrips und ist nur noch in der Natur und irgendwann hat man wieder Bock, nach Paris zu fahren, nach London zu fahren.
Hongkong.
Oder Hongkong und will den Wahnsinn wieder erleben. Und deshalb mag ich Reisen und mag auch diese Welt, dass sie so unterschiedlich, so verrückt ist. Und deshalb müssen wir, auch wenn wir reisen, auf sie aufpassen.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, das kann man da auch echt nur unterscheiden. Wenn man das da sieht, wie schön das da ist und was Natur halt ausmacht, so genau, ich bin gerne in Großstädten im Bling-Bling und so. Aber das ist eine Facette, die man einmal in seinem Leben, also ein richtig schöner skandinavischer Sommer und genau, der eine Kollege hatte sich ja gewünscht am Anfang, dass wir das so ein bisschen zusammenfassen. Wie gesagt, melde ich, wenn du noch konkrete Fragen hast oder so. Schweden ist wahrscheinlich so, was jetzt so Sonne und so angeht, vielleicht von Mai bis September so interessant mit frühem Herbst und Frühling dann am Anfang auch noch und es ist keine Wettergarantie, aber es ist wunderschön. Die sonnigen Tage sind umwerfend, die regnerischen Tage sind auch wichtig. Also von da und da kann man sich auch beschäftigen. Im Winter ist es nochmal ganz was anderes. Da machen wir nochmal eigene Folgen zu, was das bedeutet, wenn da wirklich Schnee liegt. Also ich rede nicht von Schnee wie hier in den Städten, sondern richtiger Schnee. Von Lappland haben wir nicht geredet. Mittsommernacht und so auch weiter hoch in Skandinavien und so. Aber Schweden wirklich im Sommer ist auch gar nicht so teuer. Wenn du mit dem Auto anreist und dir ein bisschen Zeit nimmst, dann ist es, wenn du dich aus Supermärkten ernährst und du kannst es ja eh nicht anders. Du bist in der Natur, du kannst dich unglaublich dich frei bewegen, du kannst fast überall zelten, du musst dich nur vernünftig gegenüber der Natur und den Mitmenschen verhalten und du hast sehr, sehr viel Platz, um einfach genau dein Ding zu machen, nicht so viel Geld auszugeben und auf einer ganz grundlegenden Ebene einfach ein Abenteuer zu haben, das du auch mit Kindern machen kannst, mit älteren Leuten, völlig egal. Ist einfach eine tolle, also ich bin großer Skandinavien-Fan, ist vielleicht auch deutlich geworden, aber jetzt ist auch gut für heute.
Danke Jochen, danke für die Eindrücke, für die schönen Bilder und die ganzen Bilder, also die Realbilder, die Jochen gemacht hat, die gibt's auf Instagram, auf unserem Instagram-Account und auf Facebook. Da kriegt ihr auch alle Informationen über unsere Tour. Es gibt noch Tickets, die Tour im November 2019. Ich sage es mal dazu, wenn ihr vielleicht jetzt irgendwie 2020 das hört, dann sehen wir vielleicht schon auf der nächsten Tour, hoffentlich. Ja. Und folgt uns gerne auf Instagram und Facebook. Schreibt uns an, wenn ihr irgendwie Feedback habt, wenn euch was gefallen hat, auch wenn euch was nicht so gefallen hat, dann aber nicht so lang. Und gebt uns bei iTunes gerne Sterne, bei Spotify folgt uns, vergesst das Abonnieren nicht. Und damit schicken wir euch jetzt raus in eure Welt, in eure Gedankenwelt. Danke fürs Zuhören. Euer Jochen, euer Michael.
Auf Wiedersehen, tschüss.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.